Hallo und guten Morgen. Es ist Freitag, der 3. Mai. Mein Name ist Grete Hennings. Ich bin 17 Jahre alt und mache zurzeit ein Auslandsjahr in Minneapolis in Amerika. Und obwohl ich hier total viel Spaß habe, vermisse ich mein Hamburg schon sehr. Aber ich muss mich nicht mehr allzu lang gedulden, denn Ende des Monats bin ich wieder zu Hause. Bis dahin, viele Grüße vom anderen Ende der Welt und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und gute Unterhaltung mit Episode 150.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Vielen Dank, liebe Greta, und guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Mein Name ist Sebastian Günther und ich wünsche uns natürlich genauso viel Sonne wie dem im Urlaub weilenden Marcel Becker. Bis jetzt sieht's ja ganz gut aus. Liebe Grüße übrigens von dieser Stelle. Und da alleine moderieren auch doof ist, habe ich heute einen unserer Volontäre, also unserer Journalisten in Ausbildung an meiner Seite, und zwar David Walter. Guten Morgen, David.
Guten Morgen, Sebastian, und auch von mir einen guten Morgen an die Hörer dieses Podcasts. Wir haben heute folgende Themen für Sie. Es ist sicherlich das Fußballspiel des Jahres in Hamburg, das große Stadtderby HSV gegen St. Pauli im Volksparkstadion. Wir haben bei unseren Sportexperten mal nachgefragt, was heute Abend alles passieren kann. Zwei große Feste stehen an, das Osterstraßenfest eröffnet die Straßenfestsaison und der 835. Hafengeburtstag ist auch demnächst. Doch was erwartet die Besucher? Wir haben alle Informationen. Und wir sprechen über einen großen Abriss und Umbau eines der berühmtesten Hotels unserer Stadt.
Wir starten jetzt. Es ist für die Fußballfans in unserer Stadt sicherlich das Spiel des Jahres. Der HSV trifft im Volksparkstadion auf den Stadtrivalen, den FC St. Pauli. Bei uns ist jetzt unser Kollege Rupert Fabig aus der Abendblatt Sportredaktion. Rupert, wie macht man das überhaupt als Sportjournalist vor so einem Spiel? Es ist ja das wahrscheinlich wichtigste Spiel in Hamburg in diesem Jahr. Wie bereitet man sich da vor?
Also, das ist ja eine höchst individuelle Sache. Ich muss gestehen, ich bereite mich gar nicht vor. Ich weiß auch bis jetzt noch nicht, was ich mache, ob ich einen Spielbericht schreibe, eine Einzelkritik, irgendwas drumrum. Ich bereite mich natürlich mental ein wenig auf die einzelnen Szenarios vor. In meinem Fall so als St. Pauli-Reporter, dass natürlich die Chance besteht, dass St. Pauli aufsteigt. Da schon vielleicht mal die ein oder andere Idee im Kopf, aber das meiste ergibt sich ja dann aus dem Spielverlauf heraus, was szenisch vielleicht geliefert wird oder was mir dann irgendwie als Inspiration spontan in den Kopf kommt.
Muss man denn zwei Wochen vorher schon anfangen, dem Sportchef Alexander Laux da kleine Geschenke auf den Tisch zu legen, damit man auch ganz sicher ins Stadion darf am Freitag?
Also wir haben ja hier, du sprachst eben davon, einen Wein-Podcast und unser Sportchef ist großer Weinfan. Also das wäre eigentlich eine ganz gute Idee, muss ich mir mal merken. Bei dem Spiel tatsächlich ist es seit jeher so, dass wir ohnehin mit vier Reportern die Chance haben, ins Stadion zu kommen. Also egal in welcher Konstellation, ob am Millerntor oder im Volksparkstadion. Zwei HSV-Reporter, zwei St. Pauli-Reporter. Und da ist die Wahrscheinlichkeit dann relativ hoch dabei zu sein, glücklicherweise.
Und jetzt müssen wir mal über Konstellationen reden. Heute Abend ist das große Derby. Wie ist das denn? Wie kann St. Pauli am Ende aufsteigen?
Das ist eigentlich ganz simpel. Sie haben jetzt momentan 7 Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf. St. Pauli hat 63 Punkte, Düsseldorf hat 56 Punkte. Es sind noch 3 Spiele, heißt Düsseldorf kann maximal noch auf 65 Punkte kommen. Düsseldorf hat auch das bessere Torverhältnis. Bedeutet, um sicher aufzusteigen, braucht St. Pauli noch 3 Punkte. Gewinnen sie also beim HSV, steht der Aufstieg fest. Es gibt natürlich auch diverse andere Konstellationen. Spielt St. Pauli unentschieden und Düsseldorf gewinnt, dann ist noch nichts entschieden. Spielt St. Pauli unentschieden und Düsseldorf verliert, dann sind es 8 Punkte und da ja nur noch 6 Punkte zu vergeben sind, nach dem Spieltag würde das bedeuten, dass St. Pauli auch aufgestiegen sei. Verliert St. Pauli, muss Düsseldorf auch verlieren in einem Heimspiel gegen den zuletzt sehr schlechten ersten FC Nürnberg. Unwahrscheinlich, würde aber dann die echt skurrile Konstellation hervorrufen, dass sie ein Stadtderby verlieren, was ja eigentlich für Enttäuschung sorgt, zugleich aber aufgestiegen werden. Ich muss gestehen, das wäre das mit Abstand unliebsamstes Szenario für mich auch, weil ich gar nicht wüsste, wie man das in Worte fasst. Das wäre schon extrem skurril. Also am besten aus St. Pauli-Sicht gewinnen und dann schauen wir weiter.
Und jetzt gibt es ja das große Horrorszenario für den Hamburger Sportverein, für den HSV. Der Aufstieg des Erz-Erz-Erz-Rivalen im eigenen Stadion. Wie sieht es denn da mit den Sicherheitsbedenken aus vor diesem Spiel?
Also es gibt diverse Konstellationen, die auch in Foren wohl diskutiert sein sollen, das allerdings vorab gesagt, von einem sehr kleinen Kreis und extremen Kreis, und das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, aber es gibt eben diese Überlegung, für den Platz zu stürmen, wenn St. Pauli spät vorn ist, um sicherzustellen, dass das Spiel sportlich nicht beendet werden kann, dass es abgebrochen wird, um sich praktisch dieser Schmach zu entziehen, dass der Erzrival im eigenen Stadion sportlich aufsteigt. Das würde dann eine Wertung nach sich ziehen und dann wäre St. Pauli am grünen Tisch aufgestiegen, aber nicht eben nicht im Volksparkstadion. Also wenn ich das weiß, mitkriege als St. Pauli-Reporter, dann kann man davon ausgehen, dass das sämtliche Ordnungskräfte, Polizei und Co. seit längerem wissen. Ich weiß auch, dass die Bescheid wissen darüber und ich bin mir sehr sicher, da wird man genug Maßnahmen ergreifen, dass das nicht passiert. Plus aus der HSV-Fanszene an sich ja auch, das ist ein gestandener, traditionsreicher, ein unfassbar großer Verein. Ich glaube nicht, dass man sich da die Blöße gibt, sich so zu blamieren im eigenen Stadion, sondern dass das letzten Endes alles mit Anstand und Würde vonstatten geht. Sicherlich wird es irgendwie nach dem Spiel vielleicht mal die andere Schmähgesänge geben, vielleicht Pyro, ein bisschen Theater wird es schon geben, Provokation beidseitig. Von daher wäre wahrscheinlich ein Unentschieden das beste Ergebnis. Aber ich glaube, alles in allem wird es sehr sicher und ruhig abgehen. Also da mache ich mir keine großen Sorgen.
Und jetzt gibt es ja immer den Lieblingssatz von vielen Trainern, das ist ein Spiel wie jedes andere. Wie ist denn die Stimmung und wie sind die Teams vorbereitet auf dieses Spiel?
Also vom HSV kann ich jetzt nur ein bisschen von außen betrachtet sprechen oder von dem, was ich von den Kollegen höre. Natürlich sind die brandheiß, aber das sind sie. Das, glaube ich, darf man nicht vergessen im Profisport. Profisportler sind selten heißer als sonst. Klar, es gibt Spiele, da merkt man schon, das ist ein besonderes Ausmaß, Finalspiele, Derbys sicherlich auch, aber es gibt meines Wissens keinen Profisportler, der sagt, okay, heute das Spiel, boah, verlieren wir, mir egal, unentschieden. Also Sportler wollen immer gewinnen. Das ist so ein bisschen so ein Mythos, der immer gesagt wird, ja, in dem Spiel sind sie jetzt besonders motiviert und jetzt können sie aber richtig befreit aufspielen oder da wollen sie richtig kämpfen. Also wenn es so simpel wäre, dann würde jede Mannschaft und jeder Sportler immer gewinnen, nach Lust und Laune, nach eigenem Belieben. In der Regel wollen sie alle immer gewinnen. Aber natürlich, es wäre, hätte für den HSV so einen extra besonderen Bonuspunkt, wenn man dann dem Erzrivalen zumindest erstmal den direkten Aufstieg verwehrt und selber die Chance ja noch am Leben erhält, aufzusteigen oder zumindest die Relegation zu erreichen. Die kleine, aber immer noch theoretische Chance. Ja, ich glaube aber, das ist wirklich im 10%-Bereich, was das ausmacht. St. Pauli. Man merkt es im Umfeld des Vereins, dass es ein besonderes Spiel ist. Ich weiß gar nicht, ob es ein besonderes Spiel, ob man das merkt, weil es ein Stadtderby ist oder weil es das mögliche Aufstiegsspiel ist. Es geht ja beides ineinander über, ist ja diese besondere Konstellation diesmal. Und Fabian Hürzeler hat bei der Pressekonferenz gesagt, er bereitet sich jetzt nicht anders vor. Er bereitet sich, wie eben erwähnt, eben immer hundertprozentig vor und absolut gewissenhaft. Und gewissenhafter als gewissenhaft kann man sich nicht vorbereiten. Also da wird er nichts ändern in seinen Abläufen. Und deswegen, die Spieler sind heiß, weil sie aufsteigen können. Sicherlich, weil sie auch beim HSV gewinnen können, aber sie wären, glaube ich, genauso heiß, wenn sie jetzt in Elversberg spielen würden.
Ja, mit folgender Frage wirst du sicherlich schon gerechnet haben. Wie geht's denn aus heute Abend?
Ich hoffe unentschieden.
Vielen Dank an unseren Kollegen und St. Pauli-Insider Rupert Fabich aus der Abendblatt Sportredaktion. Die Polizei hat sich auch sehr intensiv auf dieses Spiel vorbereitet. Wir sprechen jetzt mit dem Sprecher der Polizei Hamburg, Florian Abenseeth. Herr Abenseeth, was erwarten Sie heute Abend?
Der Blick auf die Tabelle zeigt, für beide Vereine geht es um viel. Der Druck ist entsprechend hoch. Es wird vermutlich das Stadtderby überhaupt und dementsprechend erwarten wir von der Polizei auch zuallererst ein sehr spannendes Fußballspiel.
Und wie gehen Sie dieses Spiel an?
Vor dem Hintergrund, dass das Fanverhältnis ja als feindschaftlich zu bewerten ist, handelt es sich für uns um ein Risikospiel. Wir greifen deshalb, wie bei vorangegangenen Derbys sonst auch, auf unser bewährtes Einsatzkonzept zurück. Und man muss ganz klar sagen, dessen Herzstück ist die strikte Trennung der Fangruppierung, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Wir wollen verhindern, dass es eine Vermischung der Fangruppen gibt. Auch eine Gefährdung unbeteiligter Dritter ist auszuschließen. Und das gilt sowohl vor, während als auch nach dem Spiel.
Mit wie vielen Einsatzkräften ist die Polizei im Einsatz und bekommen Sie Unterstützung von anderen Polizeibehörden?
Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden wir das Fußballspiel wieder mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften begleiten. Wir bekommen diesmal Unterstützung aus Bayern, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und von der Bundespolizei.
Hat die Polizei Hamburg einen Appell an die Fans der beiden Vereine?
Fußball ist emotional, das Stadtderby ist es vielleicht sogar im Besonderen. Allen muss klar sein, Emotionen sind erlaubt, das ist gut so, das gehört dazu. Aber allen muss klar sein, die Rivalität gehört einzig und allein auf den Rasen.
Vielen Dank an den Sprecher der Polizei Hamburg, Florian Abendseth. Und wir wünschen allen Beteiligten und natürlich auch den Fans heute Abend ein ruhiges Fußballfest. Alle Informationen zum Spiel bekommen Sie natürlich von den Kollegen auf abendblatt.de. Die Straßenfestsaison in Hamburg eröffnet traditionell das Osterstraßenfest. Wir sprechen jetzt mit Till Bernstein, er ist vom Verein Osterstraße e.V., die das Straßenfest organisieren. Herr Bernstein, wie laufen denn die Vorbereitungen?
Gut, also durch das Wetter ist der Flohmarkt auch wahnsinnig gut angenommen. Der Rest ist sowieso immer, ja, ein Selbstgänger, klingt jetzt ein bisschen vielleicht überheblich, aber wir sind schon das erste Fest der Saison, deswegen dürsten die Leute auch immer so ein bisschen danach. Also wir sind tatsächlich komplett ausgebucht und die Planungen laufen sehr, sehr gut.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind traditionell das einläutende Fest für die Saison der Straßenfeste. Worauf können sich die Besucher freuen?
Ja, also wie jedes Jahr können Sie sich auf eine wahnsinnige Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten freuen. Also wir haben schon auch sehr darauf geachtet, dass wir hier wirklich bunt gemischt sind. Natürlich gibt es die Bratwurst, aber es gibt auch afrikanisches Essen, es gibt syrisches Essen mit Falafeln, es gibt, glaube man nennt es Köfterei, also ne, auf jeden Fall türkisches Essen. Es gibt, also wirklich, ich will jetzt hier nicht langweilen, Burger, Veggie, also wirklich alles. Dann haben wir natürlich wieder unsere beiden Bühnen, die immer sehr beliebt sind, mit Coversongs, Rock'n'Roll, aber auch lateinamerikanischer Sangeskunst. Wir haben eine Kleinkunstfläche, die über die nächsten Jahre entwickelt werden soll. Also es gibt altbewährtes, aber auch einiges Neues.
Für die Menschen, für die wenigen in Hamburg, die jetzt sagen, das Osterstraßenfest, wo ist das denn? Sagen Sie doch einmal, wo finden die Menschen Sie?
Ja, wir sind das Bezirkszentrum von Eimsbüttel. In der Osterstraße findet man uns. Sehr gut zu erreichen durch den Metrobus 4, Metrobus 25, der über den Schulweg kommt. Aber am allerbesten nimmt man einfach die U2 von irgendeiner Station aus und steigt an der Osterstraße aus. Dann geht man die Treppe einfach nur noch nach oben und steht schon mittendrin vor der Hauptbühne am Heusweg und im Zentrum der Veranstaltung.
Vielen Dank an Till Bernstein vom Verein Osterstraße e.V.
Es ist sicherlich mit das berühmteste Hotel in Hamburg, das Atlantik. Aber jetzt soll ein Teil abgerissen werden und es wird einen großen Umbau geben. Bei uns im Studio ist jetzt unser Chefreporter Uli Gastorf. Uli, Abriss, Neubau, was ist da los beim berühmten Atlantik?
Ja, es ist ganz spannend. Also das Atlantik hat einen Anbau aus den 60er Jahren in der Straße Alstertwiete. Das ist so ein schmuckloses, wirklich sehr schmuckloses Ding. Direkt dran ans Hotel gebaut. Und da gab es schon seit Jahren so den Plan zu sagen, wir reißen es ab und machen Neubau. Jetzt ist es klar, dass Anfang 2025 dieses Projekt tatsächlich startet. Das Spannende ist, es wird einen Neubau geben mit 125 Zimmern. Würde jeder denken, ach, Atlantik ist das. Bislang wurde dieses bestehende Gebäude eher für Personalwohnungen mal irgendwann genutzt, für Büros und ganz, ganz früher für Hotelzimmer. Ne? Also 125 neue Hotelzimmer, aber nicht etwa die dem Atlantik zugeschlagen werden, sondern ein komplett neues Hotel, was unter einer Marriott-Marke laufen wird. Und natürlich die Eigentümerfamilie vom Atlantik macht das auch. Ne? Aber wie gesagt, ist also jetzt erstmal eben nicht das Atlantik, sondern dann, was weiß ich, Marke XY.
Das sind ja große Neuigkeiten. Wurde das denn anständig gefeiert?
Ja, natürlich wurde das anständig gefeiert, weil gestern war ja der 115. Geburtstag vom Atlantik. Also gestern wurde hier was gefeiert mit 200 Gästen. Und dort wurden natürlich auch diese Neuigkeiten verkündet. Und was jetzt für die Hamburger interessant ist, weil David, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so oft stehst du wahrscheinlich nicht in den Hotels, wenn du hier lebst. Aber in diesem neuen Hotel, und jetzt wird es noch komplizierter, wird ein Atlantik-Luxus-Spa einziehen. Das heißt, du kannst dann vom Atlantik in das andere Hotel rübergehen. Und das ist aber Atlantik-Gästen erst in die Vorbehalten, die das dann im Preis inklusive haben. Und die können dort reingehen. Jetzt sagst du ja, aber ist ja immer noch nichts für die Hamburger. Ja, jetzt kommt's. Du kannst dir dann als Hamburger ein Tagesticket kaufen für den Luxus-Spa oder kannst auch wie in einem, ähnlich wie in einem Studio wie Meridian oder so, eine Mitgliedschaft abschließen. Es erwarten dich dort 1500 Quadratmeter, Spiel, Sport und Spaß, 15 Meter Innen- und Außenpool, Fitnessstudio, Terrasse, Saunalandschaft und Beauty-Anwendungen.
So, und wenn man die ganzen Beauty-Anwendungen und Fitness und das Spa genossen hat, dann werden ja auch die Zimmer des Atlantik neu gestaltet. Das kommt ja auch noch dazu. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, das ist krass, ne? Das ist wirklich krass, was die alles machen. Ja, 221 Zimmer und Suiten. Wir durften bereits ein Musterzimmer Deluxe sehen. Genau, die werden einfach auf links gezogen, wie man so schön sagt. Das heißt, sie kriegen haben ein ganz, ganz schönes Parkett bekommen, so ein Tafelparkett. Dann haben die so eine schöne Couch, so einen ganz gemütlichen Ohrensessel, so ein Blau. Natürlich neue Betten bekommen die. Die Wand ist so bronzetonmäßig, auch die Gardinen. Und dann, das Wichtigste, das Bad. In den Bädern gibt es auch so eine ganz, ganz tolle, ja, so eine Pflanzentapete. Also ja, es ist elegant immer noch, aber vielleicht ein Tick moderner als bislang.
Und jetzt natürlich die Frage für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Was macht denn der berühmteste Bewohner des Atlantiks in der Zeit? Was macht Udo Lindenberg in der Zeit? Wo wohnt der?
Genau, jetzt muss man sagen, also ich sag mal so, ne, wenn Udo will sicherlich auch gut gehen lassen und dann wird wohl auch seine Suite renoviert, das ist klar. Man hört, dass man natürlich Udo Lindenberg bereits vorab über alle Planungen informiert hat und natürlich wird Udo dann ein paar Tage, ich hätte mal gesagt, ausquartiert und wird natürlich irgendwo, die machen ja nicht alle gleichzeitig, kriegt dann halt wahrscheinlich, was weiß ich mal, eine Woche oder zwei Wochen eine andere Suite im Atlantik.
Und wie lange müssen wir denn warten? Wie lange ist die Bauzeit?
Ab Mitte 2027 soll der Neubau mit dem Spa stehen und die Zimmer sozusagen auch modernisiert sein.
Vielen Dank an unseren Chefreporter Uli Gastorf. Wofür ist Hamburg berühmt? Da könnten wir sehr, sehr viel nennen. Eins der absoluten Highlights ist sicherlich der Hafengeburtstag. Unser Kollege Alexander Berthold war auf der Pressekonferenz vor dem großen Hafengeburtstag und ist jetzt bei uns im Studio. Alex, was erwartet die Besucher in diesem Jahr?
Ja, der 835. Hafengeburtstag wird auf dem Wasser gleich in doppelter Hinsicht spektakulär. Es kommen knapp 250 Schiffe nach Hamburg, soweit so bekannt. Aber es wird erstmals eine schwimmende Bühne geben, die vor den Landungsbrücken quasi von zwei Schleppern in Position gehalten wird. Und da wird es ein ziemlich spektakuläres Programm drauf geben.
Okay, was für ein Programm genau?
Also, unter anderem werden vier Musicals angerissen. Also Hamburg ist eine Musicalstadt und unter anderem wird dort die Eiskönigin, Herkules, König der Löwen und das neue Musical und Julia, das erst im Herbst Premiere feiern wird, wird auch schon Open Air quasi gezeigt. Und ja, das ist außergewöhnlich in der Location. Eine Riesenbühne wie in Wacken ungefähr von der Größe her. 90x30 ist diese Bühne lang und breit und das wird auf jeden Fall ein spektakulärer Anblick werden.
Auf welche Künstler können sich die Besucher denn freuen?
Ja, der Hauptact, ich sag nur How Much Is The Fish, Scooter wird zur großen Feuerwerksshow auftreten und hat natürlich Hamburg-Bezug. H.P. Baxter ist ja bekennender Hamburger. Und darüber hinaus werden aber auch noch die Hamburger Goldkehlchen auftreten, ja auch sehr bekannt, sehr stimmgewaltig. Und ja, das sind so die beiden bekanntesten Hauptacts, die es geben wird.
Und neben den ganzen spektakulären Acts gibt es ja auch noch eine gute Nachricht, denn was kostet der ganze Spaß?
Ja, ihr wisst ja, Konzerte sind richtig teuer geworden, Musicals muss ich euch nicht sagen, da muss man ja quasi lange für sparen. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass jeder Zugang zu diesen Shows hat, weil es kostenlos ist und ich habe mit Senatorin Melanie Leonard gesprochen und die hat halt auch gesagt, das ist eine tolle Gelegenheit für diejenigen, die sich das vielleicht nicht unbedingt leisten können, so einen Abend im Musical zu verbringen. Und so kriegt man trotzdem so ein bisschen so ein Gefühl für so ein Musical. Und ich glaube, dass das schon eine ganz coole Lösung ist. Und so eine schwimmende Bühne gab es, soweit ich weiß, weltweit auch noch gar nicht.
So, und jetzt für die drei Hamburger, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, wann war nochmal der Hafengeburtstag?
Ja, berechtigte Frage. Der ist vom 9. bis 12. Mai, dieses Jahr 4 Tage. Normalerweise ist es ja ein dreitägiges Event, aber aufgrund des Feiertags wurde schon sich dazu entschlossen, am Donnerstag die Einlaufparade zu machen und dann wird 4 Tage ordentlich gefeiert mit Fressboden, mit Bühnen, mit Musik, mit Kunst, von Elbphilharmonie quasi bis Övelgönne hoch. Also da ist wirklich für jeden was geboten und letztes Jahr über 1 Million Besucher. Wenn das Wetter so bleibt, glaube ich, dass der Rekord geknackt werden könnte.
Vielen Dank an unseren Kollegen Alexander Berthold.
Und das war sie schon fast, die heutige Folge. David, du bist ja, ich darf es sagen, bei Männern 2000 geboren. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 23, fast 24.
Fast 24, das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben jemanden, der auch fast 24 ist bei uns im Studio. Lars Haider, unser Chefredakteur. 25, 26 warst du, ne?
Das ist ja, ich finde interessant, dass du jemanden, der 2000 geboren ist, fragt, wie alt bist du?
Das war eigentlich leicht zu rechnen, ne?
Es war eigentlich, man kann 23 sein oder 24. Ich bin ja tatsächlich weit. Ich bin ja 1969. Das klingt wie aus einer anderen Zeit. Ist es auch.
Ja, für David auf jeden Fall. Ja. David, eine Frage quält Lars und mich, und zwar, wie stehst du denn zum Weintrinken?
Ich trinke sehr gerne Wein. Ich kenne mich mit Wein zwar nicht sehr gut aus, aber vor allem am Wochenende genehmige ich mir schon mal das ein oder andere Glas.
Oh, guck mal, Lars.
Und was trinkst du dann?
Ich trinke gerne einen Rosé, gerne französischen, so halbtrocken, schön sommerlich. Am besten auch eine möglichst klare Farbe.
Das ist gut, weil wir hatten gerade einen Wein-Podcast, wo wir nur Rosés, da musst du gleich mal daneben angehen ins Studio und dir einfach die eine oder andere Flasche mitnehmen.
Oh ja, sehr gerne.
Kannst du wirklich gerne machen. Das passt dir heute auch ideal.
So, aber jetzt hat er ja gesagt, er kennt sich nicht so gut aus mit Wein. Lars, das müssen wir doch mal ändern. Wie können wir das denn ändern?
Ich danke, dass über diesen geschickten Schachzug ich hier einmal kurz Werbung machen darf. In eigener Sache, also in Abendblatt-Sache, denn wir haben ja den Podcast Vier Flaschen, der übrigens der erfolgreichste deutschsprachige Wein-Podcast ist. Mit über 15.000 Hörerinnen und Hörern pro Folge. Geht allerdings um Weine, die etwas höherpreisig sind. Was heißt etwas höherpreisig? So 10, ab 10, 15 Euro aufwärts. Und wir sind am 16. Mai zum ersten Mal live im Schmidtchen-Theater auf dem Kiez. Und da wollte ich gern die Hörerinnen und Hörer von Bäcker am Morgen, auch wenn Marcel nicht da ist, herzlich einladen. Also im Sinne von einladen, kommt doch dahin, kauft euch eine Karte. 16. Mai, Schmidtchen-Theater, 20 Uhr. Die Karten, jetzt nicht erschrecken, kosten 61 Euro. Aber, und das ist das Tolle, wir drei Gastgeber des Wein-Podcasts und Fritz Keller, einer der besten Winzer Deutschlands, kennt vielleicht viele vom Fußball. Freiburg und so. Wir trinken gemeinsam mit dem Publikum den Wein und die kriegen die Weine. Also in dem Preis von 61 Euro sind 4 Weine drin, Käse, Brezeln, Wasser. Karten gibt es unter www.abendblatt.de/leserevents und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele kommen würden.
Ich glaube, zusammen mit dir Wein trinken und Käse genießen.
Käse, es ist toll, denn ich bin ja nur ein Side-Act. Der Michael Coutet ist da ein Österreicher, ein gnadenloser, großartiger Weinliebhaber, und Axel Leonhardt, Kollege von uns, der als Apfelsaftschorlentrinker angefangen hat und in der Zwischenzeit wirklich ein Kenner geworden ist. Es wird großartig. Es kommen aus ganz Deutschland kommen Menschen, die diesen Wein-Podcast hören, um mit uns zusammen da was zu testen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch ein paar Hamburger dabei wären.
Und alle Informationen sind sicherlich auch auf abendblatt.de zu finden.
/Leserevents.
/Leserevents.
Kann ich nicht aussprechen.
Ich muss dazu mich natürlich nochmal outen am Ende. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol.
Das geht
aber
auch.
Ich kann dazu sagen, dass Axel Leonhardt mir gerade erst gesagt hat, man wolle mich dann im Wein-Podcast Alkohol entjungfern. Also ich wurde eingeladen, in den Wein-Podcast zu kommen, um zum ersten Mal in meinem Leben Alkohol zu trinken.
Du hast noch nie Alkohol getrunken?
Noch nie.
Und warum nicht? Interessant.
Also ich bin auf dem Land groß geworden, ich kann es dir nicht so wirklich beantworten, aber es war nie so.
Weil es gibt ja auch welche, die sagen, so wie ich esse zum Beispiel kein Fleisch, weil es mir nicht schmeckt. So, aber es gibt halt ganz viele Leute, die ja, irgendwann kommen ja mal mit Alkohol. Es ist ja an sich, muss man sagen, nichts Schlechtes, kein Alkohol zu trinken. Ehrlich gesagt, Respekt.
Wir können uns ja darauf einigen, du isst ein schönes Steak mit mir, dazu trinke ich eine Flasche Wein. Gut, liebe Hörer, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Die Staatsanwaltschaft fordert im Bruchstedt-Prozess lebenslange Haft für Ibrahim A. unter anderem wegen zweifachen Mordes. Zudem müsse die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Die Verteidigung hält ihn dagegen für schuldunfähig und verlangt die Unterbringung in einer Psychiatrie. Nächste Geduldsprobe für Auto- und Lkw-Fahrer in Hamburg. Die Kühlbrandbrücke ist am Wochenende gesperrt. Von heute Abend 22 Uhr bis voraussichtlich Montag früh um 5 ist die Brücke komplett dicht. Grund für die Sperrung sind laut Hafenbehörde Reparatur- und Wartungsarbeiten. Die U-Bahn-Station Horner Rennbahn wird nach einem Jahr Sperrung offiziell eröffnet. Züge der U2 fahren allerdings erst ab Montag. Weil die Bauarbeiten für die neue Strecke zur Horner Geest noch laufen, müssen Fahrgäste der U2 an der Rennbahn noch ein Jahr lang Zug und Gleis wechseln.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.